Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Hören wir doch mal rein in eine Hochzeit in Deutschland.
Wollen Sie, Herr Baran Özyakup, mit Ihrer hier anwesenden Verlobten Marion Bach die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja.
Ja.
Die deutsche Pilotin Marion heiratet hier den türkischen Einwanderer Bahram. Es ist eine Scheinehe. Im Urlaub hat die mit Krebs diagnostizierte Pilotin den Callboy kennengelernt. In Deutschland besorgt Marion Bahram einen Job am Flughafen. Da ist die Brüchigkeit dieser Beziehung schon vorgegeben.
I need to see your driver's license.
No driver's license.
I can't drive a car.
Naja, wer nicht Auto fahren kann, muss halt mehr schleppen, oder?
Es gilt das gesprochene Wort. So heißt dieses Drama, das Donnerstag in unsere Kinos kommt. Vor 3 Wochen beim Filmfest in München hat der Film gleich 2 wichtige Förderpreise gewonnen. Regisseur Ilkay Çatak gehört zu den interessantesten deutschen Filmemachern. Für 2 seiner Kurzfilme wurde er für den Studenten-Oscar nominiert und einmal hat er ihn sogar gewonnen. In seinem nun 2. Spielfilm zeigt er sich ungewöhnlich reif und erwachsen. Wie er beim Drehbuchschreiben den großen Klischeefallen aus dem Weg ging, welche Rolle die Sprache für eine solche Scheinbeziehung spielt und wieso er unbedingt auch an dem Küstenort seiner Kindheit drehen wollte, erzählte mir Ilkay Çatak vor der Sendung. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Ilkay Çatak. Hallo.
Hallo.
Ihr Film erzählt ja im Grunde von 2 Figuren. Da ist die deutsche Pilotin Marion und da ist der türkische, ja, später Einwanderer Bahram. Das sind 2 sehr unterschiedliche Figuren und ich habe mich gefragt, wie das am Anfang des Projekts für Sie war. Hatten Sie erst eine im Sinn und haben die andere dann dazu entwickelt?
Nee, die Grundidee war schon, einen Film zu machen von 2 Figuren und einem Paar, besser gesagt. Uns war schon klar, dass wir die Geschichte von diesem Paar machen wollten, von einem ungleichen Paar. Er jünger, sie älter, sie aus Europa, er aus Anatolien. Und der Anfangspunkt dieser Überlegungen waren einfach die Beobachtungen, die ich in dem Ferienort machen durfte, wo ich groß geworden bin. Also wo meine Großmutter eine Pension hatte und ich meine Sommer dort verbracht habe. Und wir hatten oft Mitarbeiter im Hotel, die sich in solchen Beziehungen eingefunden haben und die es dann auch später nach Deutschland, ich will mal sagen, geschafft haben.
Wie wichtig war es Ihnen überhaupt, an diesem Ort zu drehen, den Sie so gut kennen? Man hätte ja sagen können, ich benutze das, was ich weiß, nehme aber einen anderen Ort.
Für den Film ist es, glaube ich, weniger wichtig gewesen als für mich. Ich habe mit diesem Film auch irgendwie abgeschlossen mit dem Ort. Weil wir hatten über Jahre diese Pension und diese Pension hat mich sehr stark geprägt und irgendwann in den 90ern sind halt die großen Hotels haben aufgemacht und der ganze Tourismus um die Agenturen hat angefangen und man konnte für £5 in einem 5-Sterne-Hotel übernachten und es wurde extrem schwer für kleine Hotels, sodass wir irgendwann dieses Hotel auch aufgegeben haben und deswegen war es mir wichtig, diesen Ort nochmal ein Denkmal zu setzen, diesem Ort, diesem Ferienort Marmaris.
Diese Beziehung der europäischen Frauen vor allem und der Callboys vor Ort, die sich ja ihrer fast bemächtigen, das Interessante ist, sie zeigen das nicht als einseitige Ausbeutung, dass da die reichen Europäerinnen kommen und sich holen, was sie wollen. Das ist ja auch schon so eine Art Symbiose, denn die Männer sind ja auch auf die Frauen angewiesen und ja, arbeiten ja auch dafür. Wie wichtig war es ihnen zu zeigen, dass das quasi keine einseitige Ausnutzung ist, sondern eher so ein symbiotisches System? So sieht man es jedenfalls in dem Film.
Das freut mich sehr, dass man das so sieht, weil es macht es natürlich auch interessanter. Also es ist natürlich auch immer interessant zu sehen, was, wenn beide Seiten was davon haben oder wenn eine gewisse Ambivalenz herrscht. Es ist auch nicht diese reine Form von Prostitution, wie man sie vielleicht aus Thailand kennt oder aus afrikanischen Ländern, sondern es ist wirklich so ein Business, so eine Mischung aus Beziehung und Business und je nach Paar dann mit ein bisschen mehr Beziehungsanteil oder ein bisschen mehr Businessanteil.
Nun ist Marion, würde ich jetzt sagen, nicht eine dieser typischen Frauen und dennoch hilft sie Bahram nach Deutschland zu kommen. Was ist der Impuls dieser Frau? Sie wirkt, ehrlich gesagt, wirkt dieser Impuls so spontan bei ihr, fast naiv, was total gegen ihre eigentliche Person ist, weil sie wirkt ja so kontrolliert, logisch denkend.
Also wenn ich Bahram sehe, dann löst er bei mir etwas aus und ich gehe davon aus, dass das, was er bei mir auslöst, dass er auch bei Marion dieselben Gefühle auslöst. Was diese Gefühle sind, kann ich nur schwer sagen, aber irgendwas Tiefes, irgendwas Ehrliches und irgendwas Aufrichtiges löst er bei mir aus, obwohl er klaut und sich prostituiert und so weiter. Und die Gründe, warum sie ihn mitnimmt, die sind genauso vielseitig, vielfältig wie die Komplexität, die ein Mensch überhaupt hat, auch hat. Also verstehen Sie, das ist einfach, es gibt nicht den einen Grund. Und das war uns auch wichtig, dass es nicht den einen Grund gibt. Weil diese Frau hat ein Geheimnis und wir haben irgendwann gesagt, wir vertrauen diesem Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist auch etwas, was der mündige Zuschauer erkennt und auch durchschaut. Und es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, da nicht monokausal zu sein. Nicht zu sagen, hey, dem jungen Mann geht es so schlecht, sie hat Mitleid und deswegen heiratet sie ihn. Sondern wir haben gesagt, nein, vielleicht hat sie ja selbst was davon. Vielleicht bringt es ihr sogar was. Vielleicht schafft sie sich ein neues Projekt an. Vielleicht glaubt sie ans Karma. Vielleicht glaubt sie an andere Dinge. Und aus diesem inneren Geheimnis kam die Entscheidung zu sagen, ihre Motivation ist nicht eindeutig.
Aber spätestens in Deutschland handelt sie ja recht dominant. Also sie stellt ihm die Regeln auf. Sie gibt dem Rhythmus dieser Beziehung vor. Nur nach und nach scheint es ihr zu entgleiten.
Ja. Weil, aber anders geht das ja auch nicht. Ich meine, es muss ja Spielregeln geben für so eine Beziehung. Und die Spielregeln sind anfangs hart. Und je mehr man sich kennenlernt und je mehr man das Menschliche zulässt, desto weicher werden diese Spielregeln. Und das ist dann auch das Problem, was Marion am Ende hat.
Wie ist das eigentlich, wenn man, es gilt das gesprochene Wort, schreibt, also die Drehbuchphase. Und es passieren diesen Figuren viele Sachen. Es gibt eine Krebsdiagnose, es gibt eine Scheinehe, die Callboys in der Türkei. Da sind sehr viele Sachen. Manchmal sind das auch so große Schicksalsschläge, die da passieren. Hat man beim Schreiben nicht das Gefühl, man überfrachtet eventuell den Plot, dass man den Figuren auch sehr viel mitgibt?
Ja, das natürlich, das ist immer so eine Gefahr. Aber ich glaube, jedes Element, was man in ein Drehbuch einbringt, hat dem Kern der Geschichte zu dienen. Und in dem Moment, wo es eher noch einen Nebenschauplatz aufmacht, als dem Kern zu dienen, muss es aussortiert werden. Und wir haben 3,5 Jahre Drehbuchzeit gehabt, Drehbuchentwicklung gehabt. Und in diesen 3,5 Jahren gab es viele, viele Ideen und Plots und Subplots, die dann am Ende rausgeschmissen wurden, weil sie nicht dem Kern der Geschichte zuträglich waren.
Was ist denn der Kern der Geschichte in Ihren Worten?
Der Kern der Geschichte ist natürlich immer das Verhältnis der beiden. Es muss immer irgendwie um die beiden gehen. Und es muss jedes dramaturgische Element hat auf das Verhältnis der zwei einzuzahlen. Darum geht es.
Wie stark sind eigentlich diese Scheinehen in Deutschland verankert? Es scheint so selbstbewusst inszeniert. Haben Sie da recherchiert?
Ja, wir waren tatsächlich bei der Ausländerbehörde und haben natürlich mit Menschen gesprochen und auch viel dazu gelesen. Und uns wurde in der Ausländerbehörde gesagt, dass Scheinehen ja ein ganz alter Hut seien. Mittlerweile würde man mit Scheinvaterschaften rumtricksen.
Ja.
Und so Asyl für Menschen herbeiführen. Aber ja, also wir haben den bürokratischen Teil der Geschichte irgendwann auch verworfen, weil den gab es auch mal. Es gab auch mal eine Befragung. Da wurde das Paar separat zueinander befragt und so. Aber das war alles nicht das, was wir im Kern erzählen wollten.
Es ist ja auch ein Film, wenn er schon diesen schönen Titel hat, es gilt das gesprochene Wort, in dem Sprache und Sprachen und Sprechen auch sehr zentral ist, also Deutsch, Türkisch, Englisch,
Französisch.
Wie wichtig war Ihnen Inszenieren von Sprache und Sprechen?
Ja, also sehr wichtig, weil es ist natürlich ein ganz zentrales Element in diesem Film, Sprache und Kommunikation, die einerseits zwar stattfindet und dann andererseits auch, aber ohne Worte. Und ich meine, Sprache ist einfach sehr zentral gewesen. Und ich liebe es auch selbst, in verschiedenen Sprachen zu hören und auch verschiedenen Sprachen zu sprechen, ob es jetzt Deutsch-Türkisch ist oder diese Mischformen von Sprache. Sprache ist ja auch nichts, was statisch ist, sondern es ist ja immer lebendig und Sprache entwickelt sich weiter. Und wir haben dann beim Proben auch gemerkt, dass aus Sprache Dinge entstehen, die man sich nicht hätte ausmalen können. Das war zum Beispiel dieser Baran-Moment, ja, oder Marion. So, wo sitzt das R? Bei mir sitzt es vorne, bei dir sitzt es hinten im Rachen und so. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend und auch fürs Schauspiel sehr spannend, weil Sprache für die Schauspielerei ein sehr, sehr zentrales Element ist.
Auch die Figuren nähern sich dadurch, obwohl sie ja quasi eine Scheinehe führen, nähern sich erst durch das gemeinsame Lernen von einer Sprache, die sie ja zusammen entwickeln, lustigerweise. Es geht gar nicht darum, dass der eine Deutsch lernt oder der andere Türkisch, sondern sie finden eine eigene Sprache, um wieder diese symbiotische, da haben wir ja angefangen, Beziehung einzugehen.
Genau, sie finden eine eigene Sprache und uns war es auch sehr wichtig, oder es kam uns wirklich zugute, dass Olcan Arman Uslu, der den Baran spielt, dass der kein Deutsch und auch kein Englisch konnte und dass das für ihn auch die erste Erfahrung im Ausland war. Das war nicht einfach, weil es natürlich keine gemeinsame Sprache zwischen ihm und Anne Ratapolle gab, aber es war für den Film natürlich toll, weil es hat dem Ganzen nochmal eine andere Form der Authentizität gegeben und mir war es auch wichtig, dass dieser junge Mann von jemandem gespielt wird, der die Sprache wirklich nicht kann, weil ich finde, man hört es, wenn Leute die Sprache können, aber so tun, als wie wenn sie nicht können.
Hatten Sie eigentlich noch ins Drehbuch eingegriffen, als Sie die beiden gecastet
haben, weil auf ihn ruht ja wirklich der ganze Film. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann den Stoff noch stärker quasi mit den Schauspielern, wenn man sie dann hat, erarbeiten muss.
Total. In dem Moment, wo klar war, dass die beiden das spielen, haben sich in der Bucharbeit auch nochmal einige Sachen, einige Probleme vor allem gelöst, was wirklich ein Phänomen ist, weil man sich das mit einem Gesicht ganz anders vorstellt. Und plötzlich passieren Dinge im Kopf, die so vorher nicht passiert waren. Das war verrückt.
Ihr Film ist aber noch dazu sehr präzise. Ich würde so ein glasklar inszeniert. Was war Ihnen denn wichtig am Look dieses Films? Wie haben Sie mit Ihrem Kameramann zusammengearbeitet? Denn es war einmal Indianerland, Ihr Debüt, hat einen ganz anderen Look.
Naja, die Form folgt ja dem Inhalt. Und wir haben uns die Form aus den Figuren heraus erarbeitet. Und natürlich denkst du dir, hey, was ist das für eine Frau? Was hat die für Prinzipien im Leben? Wie denkt sie? Wie stattet die ihre Wohnung aus? Und dementsprechend gestaltest du auch dann das Bild. Und genauso auch für Baran. Und so ist die Form entstanden. Also die Form folgte dem Inhalt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Regisseur gut ist, die Tonlagen zu wechseln. Es ist ja nicht nur die Form anders, die Tonlage ist ja komplett anders. Das eine, das war eine sehr jugendliche Coming-of-Age-Geschichte, sehr dynamisierend erzählt, sehr bunt auch. Das ist hier wieder eine ganz andere Richtung. Wie wichtig ist es Ihnen als Geschichtenerzähler, wirklich von Film zu Film auch die Tonlagen zu wechseln? Es gibt Regisseure, die immer bei einer Tonlage bleiben.
Das stimmt, und die haben dann irgendwann auch so eine Art von Handschrift. Aber ehrlich gesagt will ich mich da nicht beschränken und ich möchte die Filme machen, die mich in dem Moment umtreiben. Ich bin ja auch selbst, es gibt ja nicht das eine Ich. Ich glaube ja nicht an die Idee von dem einen Ich. Und ich bin nicht der ich vor 3 Jahren war und ich bin auch nicht der ich vor 10 Jahren war. Und so verändern sich halt auch die Herangehensweisen an verschiedene Filme. Und dazu kommt, mir ist es wichtig, mich in meiner Arbeit auch auszuprobieren. Also nichts ist schlimmer, als dasselbe Gericht jeden Tag zu essen oder vorzubereiten.
Ilka Çatak, es gilt, das gesprochene Wort ist ab Donnerstag in den Kinos. Davor war der Regisseur bei uns zu Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.